Hallo und herzlich willkommen zur Folge 201 des Blendkai Podcast, zur sechsten Folge von It's Tea Time. Ja, und wie ihr das alles schon so kennt, habe ich mir natürlich einen Gast eingeladen und das ist die liebe Verena. Hallo Verena.
Hallo Kai.
Ja, schön, dass du endlich mal nochmal Zeit gefunden hast, aber wir haben das Ganze ein bisschen schleppen gelassen, sag ich mal. Wir hatten zwar schon mehrfach einen Termin und dann hat sich dann doch verschoben, ja. Letzte Folge war am 25. Juni 2015, ist also schon ein halbes Jahr her, was ich denke mal viel zu lange ist. Naja, aber trotzdem haben wir uns jetzt da, oder nichtsdestotrotz haben wir uns heute Abend hier zusammengefunden, um eine neue It's Tea Time aufzunehmen. Ja, bevor wir dann zum Thema übergehen, hat's zwei Kommentare gegeben zur letzten Folge. Einmal vom Sven Tetzlaff, den kennt ihr vielleicht schon, den hatten wir in der letzten Folge erwähnt. Er macht ja auch einen Podcast und er schreibt hier über erstmal bedankt er sich, dass wir ihn erwähnt haben in der Folge. Und schreibt uns noch so ein paar nette Tipps, die ich jetzt ja nicht vorlesen möchte, denn das würde doch den Rahmen sprengen. Aber da könnt ihr mal gerne reinschauen, da gibt's Tipps zum Eistee und Empfehlungen bezüglich Sahne und Butter und Zucker und so weiter und das im schwarzen Tee. Ja, genau. Schaut da mal rein in die Kommentare. Ganz interessant. Dann hat noch kommentiert der Micha vom Making Tracks Podcast, dass er natürlich unsere Folge gehört hat und er will versuchen, dass er wenn er in Hamburg ist, mal irgendwie so eine Tee-Zeremonie da Mikrofon mit reinzunehmen und aber anscheinend hat das nicht geklappt, denn ist ja wie gesagt jetzt ja schon ein halbes Jahr her. Aber naja, trotzdem vielen, vielen lieben Dank.
Ja. Zu meiner Verteidigung, also das hat ja eigentlich nur den einen Grund, warum wir jetzt so lange Pause gemacht haben, weil der Micha geschrieben hat, dass er hofft, dass es ein wenig Zeit bis zum nächsten Tea Time braucht, damit er nämlich seinen Ostfriesen-Besuch machen kann, um dort jemanden da vors Mikro zu bekommen. Jetzt dachte ich mir so, ich schieb's mal raus, aber leider kam von Micha nichts und jetzt habe ich halt gemeint, machen wir es trotzdem auch. Ja, noch weiter rausschieben wollte ich es dann doch nicht.
Ja, Micha. Wir konnten jetzt ja auch nicht länger warten, ne?
Ja, also das war jetzt eigentlich nur wegen Micha und nicht wegen mir oder so, dass ich keine Zeit gehabt hätte.
Genau, so verkaufen wir es, liebe Verena, und dann sind wir schon mal schneiderfrei, sagt man, glaube ich, beim Kartenspielen, ja.
Weiß nicht, bei uns sagt man, man ist aus dem Schneider.
Ja, schneiderfrei, aus dem Schneider, egal, ja.
Genau.
Ist im Prinzip dasselbe. Und also vielen Dank für die zwei Kommentarschreiber und beim Sven Tetzlaff, der hat ja auch einen Podcast, den wollte ich dann auch noch erwähnen, der jetzt fällt er mir natürlich nicht ein. Ich klicke mal auf seinen Link. Mensch. Irgendwas mit Umlautzer overestimated, sowas, mein Gott. Habe ich aber auch schon lange nichts mehr gehört. Lieber Sven, wenn du unseren Podcast hier hörst, da müsste auch mal nochmal wieder was kommen. Ja, so. Verena, dann verrat uns doch mal unser Thema heute.
Wir wollen heute über den Pu'er-Tee reden.
Pu'er-Tee.
Genau.
Was ist das? Wozu brauche ich das?
Um dir ein paar schöne Stunden zu machen.
Ja.
Und zum Trinken. Okay. Genau. Also wie wir ja in den letzten Folgen gelernt haben, besteht die Gemeinsamkeit zwischen dem schwarzen Tee und dem grünen Tee darin, dass ja beide von der Teepflanze stammen, die Camellia sinensis heißt. Und der Pu'er-Tee, der stammt zwar auch von einer Teepflanze, aber nicht von der wie der Schwarz- und Grüntee, sondern von einer Unterart, die King Mao heißt.
Wie? King Mao?
King Mao.
Also King wie König?
Mit Q. Aber vielleicht spreche ich es auch falsch aus, aber
ja,
gut. Ich bin ja kein Chinese, also verzeiht
nicht
mir die Aussprache. Genau, also aber die Teepflanzen, das sind ja normalerweise Sträucher, sind so etwa, ja, so zarte kleine Sträucher, würde ich mal sagen. Aber die Pflanze, von der der Puerte stammt, ist alles andere als ein zarter kleiner Strauch. Das ist nämlich ein richtiger Baum, der wirklich teilweise über 30 Meter hoch werden kann.
Wow.
Der älteste Baum, so wie ich weiß, ist 32 Meter und ein paar zerquetschte hoch und ist um die 2000 Jahre alt. Und von dem wird nach wie vor Blätter geerntet, um daraus Tee zu bereiten.
Ja, wie genau. Kommt man denn da hoch? Das ist ja, 32 Meter ist ja schon eine Ecke, also da reicht ja noch nicht mal mehr die Leiter. Aber dann werden die hochklettern irgendwie, wie bei, sag ich mal, wenn sie die Kokosnüsse ernten. Muss man ja auch hochklettern.
Aber du, keine Ahnung, wie das da abläuft oder so. Fragst du mich zu viel.
Ich denke mal, da ist die Ernte der Teeblätter ja doch um einiges schwerer wie bei dem Grüntee oder Schwarztee. Weil da der Tee ja doch in Augenhöhe, sage ich mal, maximal ist oder so. Die Blätter. Würde ich mal so mir vorstellen jetzt.
Keine Ahnung. Aber ich habe mir da auch nie so, also ich habe es noch nie gesehen, wie die das da pflücken. Mhm. Bei den anderen sieht man das ja oder kennt man vielleicht, wie dieser Tee gepflückt wird, aber von da kenne ich es eigentlich jetzt weniger.
Ja, muss man vielleicht. Gibt es auf YouTube oder so irgendwo mal sowas zu sehen. Ich kümmere mich mal darum und dann werde ich das entsprechend verlinken, wenn ich was finde.
Genau. Puerte wird auch als roter Tee bezeichnet. Jetzt aber nicht zu verwechseln mit dem Räuberstee.
Ja.
Also Räuberstee ist ja afrikanischer Tee und auch nicht von dem Teestrauch, aber wird trotzdem als roter Tee bezeichnet. Mhm. Und, also, ja, wenn man das halt so kurz mal erzählt, also Puer ist ja sozusagen jetzt keine Bezeichnung für den Tee an und für sich, sondern das ist eine Stadt in der chinesischen Provinz Yunnan, aber keine Ahnung, wie man es ausspricht. Genau. Und
darauf mit dem Chinesisch ist es halt tun wir so eine, uns schwer. Ist ja nicht verwunderlich.
Genau, und dort wachsen eben diese Bäume. Und speziell eigentlich nur in dieser Region, sonst nirgends. Und es wird seit ungefähr 1700 Jahren wird dort der Tee hergestellt. Und anfangs war es einfach so, dass man gesagt hat, man möchte irgendwie den Tee so machen, dass er besser hält, länger hält.
Ja.
Und dass man auch mit dem besser handeln kann. Und dann haben die den gepresst. Also Puerte ist auch oft gepresst in so einer Ziegelform oder in so runde Fladen. Die können so einen Durchmesser von 15 Zentimeter ungefähr haben. Und damit konnten die halt dann besser transportiert werden. Also okay. Der ist auch wirklich richtig so gepresst. Es gibt auch noch Kugelformen oder Pilzformen, aber am meisten sind eben diese runden Fladen oder wirkliche, richtige Ziegel.
Ja, ich habe jetzt einmal hier gegoogelt etwas, da gibt es auch so, ich sag mal, im Prinzip sieht es aus wie eine Tafel Schokolade, so Rippen sind das, die man dann so abbrechen kann oder so, ne?
Ja, genau, so ungefähr schaut es aus.
Ja, nur größer halt eben, denke ich mal. Oder?
Ja.
Ja.
Genau. Genau. Dann ist es so, dass ursprünglich der Puer-Tee mindestens 5 Jahre gebraucht hat, bis er getrunken werden konnte.
Oh, das ist aber lang, oder?
Also der wurde 5 Jahre eingelagert und rauchte halt so vor sich hin.
Ja.
Und es sind halt zahlreiche Mikroorganismen daran beteiligt, dass er eben sich so verwandelt, vom Duft her, vom Geschmack und vom Aroma, wie es eben typisch für den ist.
Mhm.
Da sind unter anderem, also Pilze und Bakterien sind dafür verantwortlich, Penicillinium und auch ein Aspergillus ist dafür verantwortlich. Genau, das ist so diese traditionelle Herstellung von Pu'erh-Tee. Und je länger der reift, desto besser ist er eigentlich. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich überhaupt nicht wirtschaftlich ist in der heutigen Zeit. Also hat man ungefähr in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1970 rum irgendwann oder so, angefangen, das ein bisschen schneller zu machen.
Ja.
Weil Zeit ist Geld und Geld hat man nicht. Also es ist halt auch noch natürlich sehr... Es ist das, ja, das ist halt auch noch so. Stell dir vor, du bist Teebauer. Du machst einen Pu'erh-Tee und du lagerst ihn 5 Jahre lang. Du hast 5 Jahre lang keinen Verdienst. Erst nach 5 Jahren kannst du was verdienen. Natürlich produzierst du jedes Jahr, aber du musst
erst mal fünf Jahre Anlaufzeit, bevor du überhaupt Gewinn erwirtschaften kannst. Ja.
Je älter dann zwar der Pu'erh-Tee ist, desto teurer wird er. Ich glaube, der hat eine Wertsteigerung von 100% im Jahr.
Wow.
Ja.
Das ist viel, oder?
Genau. Und deswegen hat man einfach ist es schon viel.
Ja, 100%.
Also, doch. Deswegen hat man eben dann angefangen, sogenannte Starterkulturen für den Pu'erh-Tee zu entwickeln. Mhm. Das ist halt dann einfach eine Mischung, die man einfach dazu gibt und halt die natürliche Weise am Reifungsprozess schon eigentlich beteiligt sind, aber die gibt man einfach von vornherein dazu. Die würden sich sonst eigentlich erst entwickeln.
Ach so, ja.
Ja, und dann dauert es halt nicht mehr 5 Jahre, sondern es halt nur noch mehrere Monate. Ich meine, das ist immer noch lang für einen Tee, weil ich meine, wie wir in der letzten Folge ja gehört haben, der Flugtee zum Beispiel, der ist ja sozusagen noch erntefrisch fast, wenn er in die Kanne fällt.
Genau.
Und der bekommt aber erst sein Aroma und seinen Geschmack, wenn er mehrere Monate künstlich gemacht wurde und wenn er traditionell 5 Jahre lang. Also je älter, desto besser. Es gibt
Steht dann, wenn ich jetzt der Pu'erh-Tee kaufe, steht dann da drauf Herstellung oder das Jahr oder so?
Es gibt, sagen wir so, wenn du einen traditionell hergestellten Pu'erh-Tee kaufst und findest, dann steht da normalerweise der Jahrgang drauf, so wie bei einem Wein im Prinzip. Okay. Also ich habe ja auch Pu'erh-Tee zu Hause, da steht nichts drauf. Von dem her gehe ich davon aus, dass der einfach sozusagen nicht traditionell hergestellt wurde. Wäre auch vom Preis total irrsinnig. Und also ich sag mal, dem, was ich kaufe, das ist einer mit einer Starterkultur.
Und nicht. Was kostet denn ein traditionell hergestellter Tee, der dann 5 Jahre gelagert hat? Kennst du da Preise oder so? Oder?
Wüsste ich jetzt nicht, würde mich aber selber auch interessieren, aber ich glaube, bei den 3 Vogonen war ja auch der eine von Teek Schwendner da und ich glaube, der hat mal was gesagt, wie viel er kostet. Aber ich weiß es nicht genau. Ich kann nur sagen, dass in dem Teegeschäft, wo ich meinen Pu'erh-Tee kaufe, von dem ich ausgehe, dass es einer mit einer Starterkultur ist, kosten 100 Gramm 6,50 Euro.
Ja, gut,
das ist relativ teuer, also in Anführungszeichen teuer. Also der normale, sagen wir mal, der ganz normale Grün oder Schwarz, die kostet, ich denke mal, so um die 3-4 Euro. Das ist halt schon mal doppelt so teuer, aber genau. Ich denke mal, so ein traditionell hergestellter kostet ein Vielfaches davon. Es gibt auch sehr wenige Geschäfte in Europa. Und ich weiß auch, dass in Asien, da wird es ja auch als Staatsgeschenk den Leuten gemacht. Also wenn so wirklich hoher Besuch kommt und das, aber da würde ich später noch mal kurz drauf eingehen, auf so einen ganz speziellen Pu'erh-Tee.
Ja, ich habe jetzt einmal hier einen gefunden, der kostet 100 Gramm 8,20 Euro. Das ist schon eine Ecke,
Aber ich denke mal, ich persönlich bin der Meinung, dass das einer ist, der nicht traditionell hergestellt ist.
Es steht kein Ja oder so dabei. Also es steht, er ist ein Biotee, also, China Manong Puer.
Ja, also ich sag mal, sonst müsste ein Ja dabei stehen. Ja, genau. Weil um das geht's ja. Ich meine, wenn du einen Wein kaufst, wirklich einen guten, da steht ja dann auch das Ja dabei. Und
ja.
Genau. Es ist so, dass zur Zubereitung kurz die Temperatur vom Wasser sollte nicht über 95 Grad betragen. Und es ist ein Tee, wenn es ein Tee von guter Qualität ist, den man 3 und sogar 4 Mal aufgießen kann.
Wow.
Der erste Aufguss sollte nur wenige Sekunden bis maximal eine halbe Minute betragen. Und es ist dann so, je öfter du den aufgießt, desto länger ist die Ziehzeit. Genau. Und in China wird eben auch wirklich teilweise der 4. Aufguss getrunken. Und es ist wirklich ein Unterschied. Also der verändert sich wirklich auch vom Geschmack und alles her.
Ja gut, dann ist er, sag ich mal, jetzt preislich ja doch eher ein teurer Tee, aber du kannst ihn halt eben ja auch doch mehrfach verwenden, sag ich mal. Und ist es da so, dass man den ersten Aufguss auch wieder ja eigentlich wegkippt?
Nee.
Oder nee, da, nee, nicht wie beim grünen Tee zum Beispiel. Ja.
Nee, also da trinkst du von eigentlich jede.
Ja, pf, ja, okay.
Also und es ist auch so, dass es eigentlich dann der Puer-Tee würde ich schon so als Genießer-Tee bezeichnen. Wirklich ein Tee, den du nicht so nebenbei trinken solltest, sondern es wirklich so eine schöne, ja, dir eine schöne Teezeremonie machst, dich hinsetzt, dir Zeit nimmst zum Trinken. Ja, einfach mal eine Auszeit vom Alltag nehmen, einfach mal genießen. Ruhe, Stille und eine gute Tasse. Was jetzt allerdings wichtig ist, ich würde empfehlen, keine Kanne aufzugießen, sondern es wirklich nur eine Tasse. Also und von mir aus halt dann 3 Tassen zu trinken.
Ja.
Weil zu den Inhaltsstoffen können wir nachher noch kommen oder von mir aus auch jetzt gleich, wie du willst.
Ja.
Es ist halt nicht so, nicht alles gesund, was da drin ist.
Mhm.
Also der Puer-Tee hat gesundheitliche Wirkungen.
Ja.
Aber trotzdem sollte man ihn halt nicht in zu viel, in zu großen Maßen genießen. Man sagt, dass der Puer-Tee eines der gesündesten Getränke überhaupt ist und beim Abnehmen helfen soll. Also da gibt es ja sogar auch Studien, die das sagen. Mhm. Ja, allerdings sage ich mal, er kann bestimmt beim Abnehmen helfen, der soll die Fettverbrennung ankurbeln. Aber ich denke mal, wenn du trotzdem nur zu McDonald's gehst und Fastfood isst und nur auf der Couch rumhockst, dann bringt auch
er wird der teuerste Puer-Tee. Ja.
Nee, also sage ich jetzt mal.
Ja, klar.
Na deswegen.
Gut, er ist vielleicht förderlich.
Es ist so, dass der Puer-Tee ist ein Theobromin. Und genau. Also, aber eben, es muss alles zusammenpassen.
Hm.
Ja. Er hat sogar auch antimutagene Eigenschaften, heißt's. Und hilft auch eben Cholesterin zu senken, sprich auch die Fettverbrennung zu kurbeln. Und manche Puer-Tee-Sorten enthalten hohe Mengen an Fluorid, was auch
was gut für die Zähne ist.
Ist, oder? Aber wenn man es zu viel nimmt, kann es halt wieder ins
Negative einschlagen. Ja, genau.
Genau. Man sollte halt nicht 1,5 Liter Tee davon am Tag trinken, sondern es halt wirklich nur, 3-4 Tassen.
Okay.
Genau. Und sonst, heißt halt, also das Ganze gibt's ja auch als Kapseln. Davon halte ich jetzt nichts, aber...
Was heißt als Kapseln?
Ja, wenn du mal einfach im Internet Puer-Tee-Kapseln eingibst, da gibt es halt und werden halt Fettverbrenner und nimm mich und du nimmst
so,
20 Kilo ab, so Schlankheitspillen. So.
Pillen praktisch, ja.
Genau.
Ich dachte jetzt irgendwie so für, keine Ahnung, Kapseln. Ja.
Nee, dafür ist es gedacht.
Ja, aber das ist ja so, ja. Ja, genau, Lala ist es. Du hast es erkannt. Alles Quatsch. Ja, super. Wie passend. Schön. Ja.
Genau. Und genau. Wenn man, ja, das sind so die gesundheitlichen Bedingungen. Es gab auch etliche Untersuchungen, vorwiegend auch viel in Frankreich, die Studien gemacht haben, die das wirklich bewiesen haben, dass Puer-Tee den Cholesterinspiegel senkt, beziehungsweise die LDL-Werte sinken. Mhm. Es wurde an Ratten getestet.
Getestet, ja.
Genau, und auch generell soll es angeblich bei Übergewicht schon auch helfen. Also soll wirklich eine gesundheitsfördernde
Wirkung haben. Ja, das hätte ich soll mal früher wissen, ne?
Ja.
Jetzt habe ich so geschafft.
Ja, wenn du noch mehr abnehmen willst.
Na, ich glaube nicht. Ja. Irgendwann rennen dann nur noch die Rippen hier rum und die Knochen. Soll und ja noch ein bisschen was dran sein an dem Kerl. Aber ja, ich meine, wenn der ein oder andere, ich meine auch fürs Cholesterin oder so. Ja.
Ja.
Ist ja mal auszuprobieren.
Ja, wer einen Erhöhten hat, kann ja mal was ausprobieren, ob es bei ihm funktioniert. Beim Abnehmen soll es angeblich nicht nur sein, dass man abnimmt, sondern dass man auch sein Gewicht dann viel leichter halten kann, als wenn man eine andere Diät macht.
Ist ja doch nochmal was für mich. Also ich werde mir mal, ich habe mir ja nach jeder Folge irgendwie den Thema zukommen lassen, dann werde ich auch mal den Puer-Tee testen. Und berichten in der nächsten Folge dann vielleicht.
Dann gab es noch einen netten Versuch, auch in Frankreich. Und zwar waren das französische Ärzte, die sich irgendwie gesagt haben, ja, wir trinken jetzt alle jeden Morgen bei der Besprechung eine Tasse Puer-Tee.
Ja.
Und das haben sie wohl gemacht und irgendwann gab es halt eine große Sause und es floss Alkohol in Überfluss und am nächsten Morgen sind sie alle wieder ganz normal zur Arbeit gegangen und haben dort wieder ihren Puer-Tee getrunken und auf einmal ging es ihnen besser. Sie hatten keinen Kater, sie haben sich gut gefühlt und auch die Blutalkoholwerte hatten sie den Verdacht, dass nicht so hoch gewesen wären.
Ja, ich glaube, das ist ein gefährliches Halbwissen, sag ich mal. Ich weiß nicht. Nicht, dass mir hier einer sagt, ihr seid dran schuld. Ich habe mir einen in die Birne gekippt und habe eine Tasse Puer-Tee getrunken und jetzt ist mein Führerschein trotzdem weg. Also, liebe Hörerschaft, bitte vorsichtig. Don't drink and drive. Also
genau,
also Puer-Tee smoke and trinken fly. Und, ja, genau. Naja, aber eben, ja gut, es wird halt eben alles ausprobiert und ja, es kann ja sein, dass es irgendwie
doch wirkt. Ja, genau, und
wirkt,
sie haben,
aber, ja.
Auf jeden Fall haben dann diese Ärzte gemeint, ja, sie wollen das wohl mal doch nochmal genauer anschauen, also haben sie das nochmal gemacht, haben sie einfach im Anschluss Puer-Tee getrunken und angeblich soll dann der Promillespiegel bereits um Mitternacht, also 2 Stunden später, bereits um die Hälfte gesunken sein.
Okay. Du, weißt du was? Das bringt mich auf eine Idee. Wir machen das mal im Selbstversuch an der Hütte. Da gibt es ja immer so beschwipste Zwetschgen und sowas, ne? Und dann trinken wir einen Puer-Tee und dann messen wir, gibt es ja so Einweg-Alkohol-Messgeräte, dann messen wir das Ganze mal.
Ja, dafür bin ich auch. Also wir messen dann aber gleich die Blutalkoholwerte.
Ja, du willst natürlich gleich wieder mit der Nadel ein Weh tun und ja, ist klar.
Wenn schon, denn schon.
Genau.
Genau. Dann auch noch, was ich auch noch Interessantes gefunden habe. Mhm. Und zwar soll es auch bakteriostatisch wirken, sprich gegen Infektionskrankheiten wirken. Okay. Und zwar in so einem medizinischen Institut wurde eben so 100 Gramm Puerh-Teeblätter auf 0,7 Liter kochendes Wasser halt einen Aufguss gemacht. Und das wurde dann den Erregern der Ruhr verabreicht. Mhm. Und anscheinend wurden die dadurch abgetötet. Das, ja. Und generell sollen es auch prinzipiell für Erkrankungen im Verdauungstrakt eben wirken, mhm, entgegenwirken. Ja. Also die einen sagen so, die anderen sagen, ist alles Schmarrn.
Ja, ich denke mal, das ist halt eben wie mit dem ganzen, wie sagt man denn, wie heißt der Kram, hier mit den Kügelchen und so weiter. Man muss vielleicht auch dran glauben, ich weiß es halt eben nicht. Ja.
Ich muss, mal, vielleicht klappt es bei dem anderen klappt es nicht, warum auch genau, immer. Also, ja, mal, ich sag, wem es gut tut, der soll es machen. Und genau. Wer es nicht mag, braucht es nicht machen. Irgendwo habe ich sogar gelesen, irgendein Mann, der auch wirklich ein Puerh-Tee-Verfechter war, der wirklich jeden Tag seine Tasse oder zwei Tassen getrunken hat, ist 102 Jahre alt geworden. Ja.
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 Kann davon kommen, muss aber nicht.
Ja, also ich sag nur.
Ja. Ich denke mal so, im Allgemeinen Tee trinken ist, ich denke mal, nicht verkehrt so. Allgemein.
Genau, nur man soll es eben mit dem Puerh-Tee nicht
übertreiben. Ne? Ja.
Also lieber nicht 1,5 Liter am Tag, weil man denkt, bin ich gleich schlank, sondern es lieber ruhig und langsam. Und genau. Ja, so 0,3 bis 0,5 Liter eben, das, ja.
Ja, man soll ihn ja, du hast ja gesagt, man soll ihn ja genießen, ganz besonders genießen. Ja. Man soll jeden Tee genießen, aber den Puerh-Tee im Besonderen. Einmal ist er ja auch ziemlich teuer, deswegen sollte man doppelt so viel genießen und ja.
Genau.
Ich denke mal, wenn man sich da mal so 5, 6, 7, 8, 10 Minuten Ruhe nimmt und den schönen warmen Tee trinkt, eine Tasse, und dann hat man sich was Gutes getan.
Genau. Puerh-Tee bekommt man natürlich im ausgewählten Teefachgeschäft oder auch in gut sortierten Apotheken, die sich auf chinesische Gesundheitsprodukte spezialisiert haben. Mhm. Und es soll wohl auch das eine oder andere Versandunternehmen in Deutschland geben, die Puerh-Tees vertreiben. Was noch zu sagen ist, Puerh-Tee gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen auch. Die gibt es von 1 bis 10. Und dazu, also die besten und teuersten Qualitätsstufen haben die Qualitätsstufe 1. Und mhm, ja, die billigen Puerh-Tees, die haben halt dann weniger Aroma und eine schwächere Wirkung, sagt man. Und eigentlich diese Qualitätsstufe 1 wird eigentlich nur als gepresste Form angeboten. Jetzt ist es natürlich so, ich meine, man muss sich das so vorstellen, man hat da seinen Fladen, seinen Ziegel, was weiß ich, seine, ja, Tafel vor sich liegen.
Ja.
Und ich meine, jetzt musst du dir deinen Tee zubereiten. Aber wie? Ist ja nicht so einfach.
Ja, genau. Ist ja, du kannst ja jetzt ja kein Teelermaß oder Teelöffel oder was nehmen und da, ja, genau. Weil du hast ja eine feste, ja.
Genau. Und jetzt ist es auch so, dass du nicht ein x-beliebiges Messer nimmst und dir da ein Stück abschneidest,
ja,
sondern es gibt ganz spezielle Messer, die schauen, mhm, ungefähr so aus wie das Werkzeug, das du hernimmst, um Austern zu öffnen.
Ah ja, wie nennt man, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie Austern gegessen, aber so eine Austernzange oder was ist
nee,
das?
Ne? Nee, das ist mehr so ein, ja, so ein, so wie so ein Parmesan-Messer,
Okay.
Weiß ich nicht, kennst du ein Parmesanmesser?
Ja.
Genau. Also so schaut es ungefähr aus.
Ja.
Okay. Und damit brichst du dir halt dann immer so deine kleinen Teile ab und machst dir daraus deinen Tee.
Mhm.
Genau. Ja, was gibt's noch über den Pu'er-Tee zu erzählen? Wenn man ihn also mit den anderen Tees vergleicht, der hat so eine richtig erdige, so einen richtig erdigen Geschmack.
Mhm.
Also so richtig. Man muss sich da wirklich dran gewöhnen, an den Pu'er-Tee. Ist vielleicht nicht für jeden von Anfang an was. Man muss sich vielleicht erstmal so auch rantasten.
Ja, und ich denke mal, wenn man jetzt den Tee trinkt und du hast ja gesagt, der schmeckt dann erdig oder so, immer im Hinterkopf behalten, er ist sehr gesund.
Also, was ich weiß nicht, vielleicht köpfen mich jetzt paar Pu'er-Tee Experten, Liebhaber, Verfechter, mhm, was weiß ich.
Ja.
Ich tue gerne frische, also mir eine Zitrone auspressen und mir einen Schuss Zitrone rein.
Ja. Und das genau, hebt dann so ein bisschen den erdigen Geschmack auf.
Also es schmeckt halt dann zitronig auch noch so ein bisschen. Aber
ja,
also ganz am Anfang habe ich den Pu'er-Tee überhaupt nicht gemocht.
Hm.
Aber so irgendwann nach Jahren habe ich ihn dann nochmal getrunken und dann fand ich ihn klasse. Und dann habe ich Zitrone reingetan und da ist er einfach auch gut. Also ich mag ihn pur, aber auch mit Zitrone gerne.
Mhm.
Ich könnte sogar
noch... Ja gut, ich denke mal, dass, ich weiß ja nicht, ob jetzt das dem Tee was... es soll ja dir schmecken und wenn sie halt eben mit Zitrone schmeckt, warum nicht? Ich meine...
Ja, ich sage ja nur vielleicht, dass der eine oder andere ja, sagt ja auch...
Ja, das ist ja aber auch Geschmackssache, oder?
Ja.
Ja.
Aber eine kleine Anekdote könnte ich noch erzählen.
Okay.
Und zwar zum Thema nicht zu viel Pu'er-Tee trinken. Und zwar, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass man durch das Pu'er-Tee sehr viel Koffein enthält.
Ja.
Und eines Morgens war ich in der Arbeit gesessen. Das war noch früh, zwischen 6 und 7 Uhr oder so. Dann habe ich mir meine 1,5 Liter Pu'er-Tee gekocht.
Was man ja nicht machen soll, ne?
Was man nicht machen soll.
Ihr sollt ja nur eine Tasse am Tag vielleicht.
Nein, nein, man darf schon so 3 bis 5.
Ja.
Aber,
na ja. 3 bis 5 ist ja schon fast 1,5 Liter, oder?
Nee, man geht da so von 100 Milliliter Tassen aus eigentlich.
Ach so, ich dachte von
nicht von Viertelliter. Nee, nee.
Ja. Ja, ja.
Man geht da von Teetassen aus. Sollte man vielleicht noch dazu sagen, also...
Da habe ich keine Sorge. Doch eine, glaube ich, eine habe ich.
Also auf jeden Fall war es dann so, ich saß da am Rechner und ich habe keine, habe halt gearbeitet und habe halt irgendwie relativ schnell diese 1,5 Liter Tee getrunken. Und irgendwann dachte mir, ach, die Kanne ist leer. Und dann bin ich aufgestanden, weil ich irgendwas machen wollte. Dann gehe ich raus auf den Flur und dachte mir, scheiße, das ganze Gebäude bewegt sich.
Oh Gott.
Ich bin hier auf dem Schiff. Also, Wahnsinn. Also mir hat es dermaßen den Kreislauf durcheinander gebracht,
ja,
und aufgepusht. Und ich habe echt, ich konnte nicht mehr geradeaus laufen, weil ich dachte, ich bin auf einem Schiff. Nicht so, nee, das machst du jetzt nicht mehr.
Pu'er-Tee, die kleine Droge des kleinen Mannes, oder was? Oh Gott.
Nee,
so schlimm, ist, echt?
Ja, also wirklich, wenn du 1,5 Liter innerhalb von einer halben Stunde trinkst, dann...
So voll den Koffeinrausch.
Ja. Genau. Es gibt dann noch eine ganz spezielle Form vom Pu'er-Tee. Und zwar nennt sich diese Form der Tee der Kaiser.
Hm.
Und zwar ist es ein, ja, wohl einer der wertvollsten Tees der Welt.
Mhm.
Und das ist, ja, das ist ein reines Naturprodukt, hat keinerlei Chemikalien und wird aus ganz besonderen ausgewählten Teebäumen nur gepflückt und ganz speziell eben aufbereitet.
Mhm.
Also das würde mich wirklich mal interessieren, wie viel 100 Gramm vom Tee der Kaiser kosten. Aber ja, weiß nicht, vielleicht einer von den Hörern, vielleicht weiß der ja da was Näheres. Und ich würde mich über einen Kommentar freuen. Genau, und es ist auch so, dass von dem Tee der Kaiser werden jährlich wohl nur ungefähr eine Tonne Tee geerntet.
Mhm.
Genau, und es ist wirklich wohl ein ganz seltener. Und das ist auch dieser Baum, von dem das gepflückt wird, ist wohl auch sehr, sehr alt. Und es soll, ja, eben wie gesagt, einer der besten Tees der Welt
sein. Also ich habe hier einen Tee gefunden. Einen Gonfu Sha Labotshang Shengu Shu Pu'er 2014, Rarität. Exklusiver Premium Wilder Sheng Pu'er. Kostend 100 Gramm, 500 Euro.
Ja. Ah, da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen, aber erst mache ich das noch zu Ende, was ich noch von dem Tee des Kaisers erzählen wollte. Aber gut, dass du mich daran erinnerst. Genau. Und zwar der Tee der Kaiser wird in der heutigen Zeit überreicht die Regierung von Beijing nur den hohen Staatsgästen, so als Präsent.
Ja.
Also der ist wohl hin und wieder auch in Fachgeschäften erhältlich, aber eigentlich ist es nur den hohen Mächtigen vorbehalten, das zu trinken.
Mhm.
Also der soll wirklich auch unerschwinglich sein. Und der ist wohl, der Tee ist im blauen Samtstoff.
Oh.
Eingehüllt.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie viel davon, aber so was ich gelesen habe, verschlingt der Tee in China 3 durchschnittliche Monatslöhne.
Boah.
Also ich weiß ja nicht, was in China üblich ist und ich weiß nicht, für wie viel Gramm. Das habe ich leider nicht rausgefunden, aber trotzdem kostet es wohl eine ganze Menge. Und das wird wohl in der dort als, als Präsent für die Staatsgäste sehr gerne hergegeben. Ja, dann wollte ich noch schnell auf was eingehen, und zwar, weil du mir ja gerade Sheng gesagt hast, gell?
Shengu Shu Pu'erti. Pu'er.
Genau, jetzt muss ich nur noch schnell, ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde auf die Schnelle, weil ich weiß es leider nicht auswendig, was nämlich dieses Sheng genau bedeutet.
Okay.
Genau, das hat nämlich es gibt nämlich eben das Sheng, entweder steht das Sheng für die traditionelle Herstellung und dann gibt es noch den anderen Begriff eben, was für die künstliche sozusagen Herstellung steht, aber ja, da muss ich gestehen. Ah, genau. Sheng steht für die Rohware.
Mhm.
Also und das Shu gibt es auch noch und das ist für die behandelte Ware. Genau. Ja. Das sind eben
gut.
Sheng und Shu bezeichnet dann, wie der Tee gereift wurde. Ob der eben traditionell Sheng oder ob er modern Shu hergestellt wurde.
Wenn der hier wurde, dann traditionell modern oder was?
Nee, du hattest doch einen Sheng-Tee, oder?
Ja, der heißt Gongfu Cha Lab. Lao Ban Zhang Shengu Shu Pu'er.
Jetzt bin ich überfragt.
Ja. Hochwertiger, unbelasteter Sheng Pu'er Tee direkt vom lokalen Farmer.
Ja, aber schau, Sheng Pu'er Tee. dann ist es ein traditioneller.
Unkultiviert, unbehandelt, aus einem der seltensten Teegebiete, eine echte Rarität. Unsere Tees kommen, ja. Ich werde es verlinken. Ich meine, wir werden nie in den Genuss kommen von diesem Tee, da 100 Gramm 500 Euro kosten und noch 8 Euro Versand.
Ja, ja, wobei mich dieser Kaisertee auch mal interessieren würde.
Ja, aber da kommen wir jetzt ja nicht rankommen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe jetzt mal so nebenbei noch so ein bisschen recherchiert. Also es gibt wohl schon welche, die erschwinglich sind. Also
ich habe hier einen,
der kostet für 16 Euro.
Ja, ich habe hier einen mit 50 Gramm 18,91. Das ist ein Nano-Schuh-Poer. Aber ist kein Sheng.
Also ich habe hier einen Sheng, auch welche für 16 Euro 100 Gramm gefunden. Genau, hier habe ich einen Pilz gefunden, kostet sogar nur 15,50.
Pilz?
Ja, ich habe doch vorhin gesagt, dass es ihn als Flade, als Ziegel, als Kugel oder auch als Pilz gibt. Und das ist jetzt so eine Pilzform. Ja, wobei, nee, es sind 50 Gramm.
Gramm. Hier sind alles Fladen. Kugeln habe ich sogar beim Teegeschwendner gesehen.
Ja.
Also die hier habe ich auf Amazon gefunden.
Okay, nee, ich habe das hier in so einem Teeshop.
Ja.
Shenshi-China-Tee.de. Und auf jeden Fall, was auch noch, wenn sich jetzt die Leute sagen, ja, Menno, ich würde aber jetzt gerne schon mal einen Pu'er-Tee trinken, aber will mir jetzt da nicht so einen komischen Fladen kaufen und auch nicht so ein blödes Messer dazu und überhaupt und sowieso. Den Tee gibt's auch als Lose momentan. Also es gibt ihn jetzt als Lose zu kaufen.
Ja.
Und es gibt ihn wohl sogar, was ich jetzt nicht mag, aber Geschmackssache, auch wohl in Teebeutel.
Ja, da streiten sich ja die Geister.
Ja.
Ja. Der in Kugelform. Jetzt finde ich ihn natürlich nicht mehr. Naja, egal.
Genau. Ja.
Ja, also da werde ich mich mal gucken, muss ich mal gucken, dass ich mir, also hier bei Tee Schwendner jetzt, das ist alles halt eben loser Tee dann praktisch auch, ne?
Ja, ich gehe mal davon aus. Also den ich auch kaufe, der ist auch loser Tee.
Die haben hier China Pu'er, keine Ahnung, Tuocha. Das sind diese Kügelchen.
Ja.
Ja. Kosten 100 Gramm 6,50 Euro. Sind die dann, diese Kügelchen, sind die dann schon pro Tasse gepresst oder wie muss ich mir das vorstellen?
Keine Ahnung.
Ich kann sie jetzt ja gar nicht einschätzen, wie groß die sind.
Die sind eigentlich relativ klein.
Also musst du doch dann mehrere haben, denke ich.
Aber wie gesagt, ich kenne die nicht. Genau. Also ich würde sagen, man kann zwar über Pu'er-Tee wahrscheinlich noch stundenlang reden, und philosophieren und alles Mögliche totquatschen, aber würde ich jetzt nicht mehr machen.
Nee, müssen wir auch nicht. Ich denke mal, wir haben ja da schon vieles gesagt und das Beste ist sowieso, das Ganze mal einfach ausprobieren. Und bei meiner nächsten Teebestellung werde ich mir mal davon mitbestellen. Meine Teesammlung ist ja doch riesig geworden, seitdem wir die Tea Time machen. Und da kommt es jetzt auf den einen auch nicht mehr drauf an.
ja, genau. Ich habe hier einen netten Link gefunden jetzt gerade eben. Den kann ich dann gerne reinsetzen. Heißt der deutsche Pu'er-Tee-Guide. Also da sind wirklich interessante Sachen drin. Grundlegendes Pu'er-Tee-Wissen. Dann Pu'er-Tee-Typen und Kategorien. Utensilien und Zubereitung. Spezialitäten. Die Hersteller. Anbaugebiete. Also verschiedene Pu'er-Tee kaufen, also Pu'er-Tee und seine Preise,
ja.
Fake oder Original, Dann, wie lese ich Wrapper? Wie lagere ich Poerty richtig? Mhm. Und sogar ein Glossar gibt's dort. Da sind zwar viele Schriftzeichen auch drin, die muss man aber, glaube ich, nicht unbedingt verstehen, um das Ganze lesen zu können.
Ja.
Den Link tun wir in die Shownotes rein.
Genau.
Und wer sich da noch mehr darüber informieren möchte, über Tee kaufen oder nicht, ja, kann ja dort dann noch nachlesen, weil eben dieser Wrapper, wo ich gerade gesagt habe, das ist die Verpackung, wo diese Ziegel oder diese Fladen eingepackt sind.
Ja.
Und da ist halt zum Beispiel auch drin bezeichnet, wie man das genau liest oder was da eigentlich draufsteht dann sozusagen. Mhm. Genau.
Ja, gut. Schön. Tja.
Ja.
Ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit.
Ja, ich danke dir für deine Geduld.
Ja, kein Problem. Es war sehr, sehr interessant. Also, ja. Und ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, zur nächsten Tea Time. Thema verraten wir noch nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Nein.
Genau. Und ich hoffe, dass der Micha vielleicht bis zur nächsten Tea Time, die hoffentlich noch dieses Jahr stattfindet, mit seinem Kommentar, Ostfriesen-Mix.
Genau. Ja, wo wir gerade bei Ostfriesen sind, also ich werde dieses Jahr nach Ostfriesland in Urlaub fahren und werde versuchen, dort einer Teezeremonie beizuwohnen. Und ja, vielleicht darf ich dort auch mal während dieser Teezeremonie eine kleine Aufnahme starten und schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht gibt's bis dahin wieder eine Tea Time, schauen wir mal, wie wir das hinbekommen, aber nur mal so zur Vorabinformation. Habe ich vor, ob es klappt, weiß ich natürlich nicht. Müssen ja halt eben die Leute auch mitspielen, genau.
Genau.
Gut.
Gut, dann danke ich dir, Kai.
Ja, nichts zu danken. Es war mir ein Fest, wie immer.
Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch. Bis demnächst.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.